Ich habe Ihnen erzählt, wie ich zu der Schlussfolgerung gelangte, zu der prosaischen Schlussfolgerung, dass es notwendig ist, 500 Pfund im Jahr und ein Zimmer mit einem Schloss an der Tür zu haben, wenn Sie Romane oder Gedichte schreiben wollen.
A room of one's own. Ein eigenes Zimmer. So heißt der Essay, den die britische Schriftstellerin Virginia Woolf im Jahr 1929 veröffentlichte. Eine engagierte Rede über Frauen und Literatur, die darin gipfelt, dass Frauen ein ausreichendes Einkommen und ein eigenes Zimmer brauchen, um das schreiben zu können, was sie schreiben möchten. Bisher fehlte das den Frauen.
Wenn eine Frau schrieb, hat sie im gemeinsamen Wohnzimmer schreiben müssen. Und wie Miss Nightingale so heftig beklagen sollte, Frauen haben niemals eine halbe Stunde, die sie ihre eigene nennen können. Sie wurde ständig unterbrochen. Jane Austen schrieb so bis ans Ende ihrer Tage. Wie sie fähig war, all dies zu leisten, schrieb ihr Neffe in seiner Biografie, ist erstaunlich, denn sie hatte kein eigenes Arbeitszimmer, in das sie sich zurückziehen konnte. Und der größte Teil der Arbeit muss im allgemeinen Wohnzimmer getan worden sein, wo sie allen möglichen Störungen ausgesetzt war. Sie achtete sorgfältig darauf, dass weder Dienstboten noch Besucher noch irgendwelche Personen außerhalb des engsten Familienkreises ihrer Beschäftigung auf die Spur kamen.
Ich bin selbst ganz ohne eigenen Raum aufgewachsen. Also ich bin in sehr recht beengten Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern waren überhaupt keine Akademiker oder so weiter. Und wir waren drei Kinder und haben immer meine ganze Kindheit habe ich in einem Zimmer irgendwie mit meinen Schwestern verbracht. Und das Einzige, was es eigentlich so an Privatheit gab, war ein Schreibtisch, den wir uns alle drei teilen mussten. Und da hatte jeder eine Schublade. Wissen Sie, ich hatte die oberste Schublade. Und weil ich die Älteste war. Und ich habe das als Kind natürlich immer sehr vermisst, irgendwie kein Zimmer für mich alleine zu haben.
Niemand könnte es klarer ausdrücken als Sir Arthur Quiller Couch. Der arme Dichter hat in unserer Zeit, ganz so wie vor 200 Jahren, nicht den Hauch einer Chance. Ein armes Kind hat in England wenig mehr Hoffnung, als der Sohn eines athenischen Sklaven in jene geistige Freiheit entlassen zu werden, aus der große Werke geboren werden. Das ist es. Die geistige Freiheit hängt von materiellen Dingen ab. Die Dichtkunst hängt von der geistigen Freiheit ab. Und Frauen sind immer arm gewesen, nicht erst seit 200 Jahren, sondern von Anbeginn der Zeit. Frauen hatten weniger geistige Freiheit als die Söhne athenischer Sklaven. Frauen hatten also nicht den Hauch einer Chance, Gedichte zu schreiben. Deshalb habe ich so viel Nachdruck auf das Geld und ein eigenes Zimmer gelegt.
In England konnten verheiratete Frauen erst seit dem Married Women's Property Act von 1882 unabhängig von ihrem Ehemann Eigentum besitzen und darüber verfügen.
Durch die stürmenden Nächte von den Wogen gehoben sind wir angespült an einen menschenleeren Strand im verlassensten Winkel der Welt und alles, was wir sehen, ist durch die Mühen der Ebenen und Schründe der Berge stehen wir schweißbedeckt und von der Sonne verbrannt, blicken über Hügel und Wälder und alles, was wir sehen, ist erschlossenes Land, erschlossenes Land. Labor an seiner Bank nimmt der Neurobiologe die Kulturen aus dem Schrank und er sieht im Mikroskop die Strukturen, die er fand, physiologisch und logisch und längst. Erschlossenes Land, erschlossenes Land. Die Erde ist eine Scheibe und bis zu ihrem Rand. Erschlossenes Land.
In einer Welt voll erschlossenem Land ermöglichen Eigentumsrechte Freiheit. Und denen, die bisher ausgeschlossen waren vom Recht auf Eigentum, denen bleibt nur dafür zu kämpfen, auch ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Oder?
Natürlich die Idee, dass es auch Gegenstände gibt, die mir gehören, die mir also niemand einfach so wegnehmen kann, also über die ich bestimmen kann. Das würde ich schon sagen, kann man auch aus Virginia Woolf, wenn man das ein bisschen weiter denkt, auf jeden Fall rausnehmen. Weil man kann sich ja immer fragen, was passiert mit jemandem, dem genau das Recht abgesprochen wird. Diese Möglichkeit, Gegenstände selber zu haben. Und denen wir zumindest, so wie unsere Gesellschaft heute denkt und lebt, dem wird damit jede Menge weggenommen. Also man muss sich das mal konkret vorstellen, wenn man nichts hat, was wirklich das eigene ist.
Die Philosophin Barbara Schmitz von der Universität Basel bestätigt erstmal das weit verbreitete Empfinden, dass das Recht auf Eigentum zu den Freiheitsrechten zählt. Eigentum und Freiheit gehörten eng zusammen. Aber Schmitz schränkt die Geltung dieses Zusammenhangs ein, auf Gesellschaften wie die unsere.
Ein Menschenrecht auf Eigentum, so weit würde ich nicht gehen. Menschenrechte müssen ja die hohe Bedingung erfüllen, dass sie unter allen Umständen wie Menschen zusammenleben gelten. Das heißt, sie müssen kulturunabhängig sein. Und kulturunabhängig heißt, sie müssen so allgemein formuliert sein, dass sie wirklich, egal wie eine Kultur sich ausbuchstabiert, dass sie dann gelten. Und das sehe ich bei Gesellschaften, die nicht ein solche Besitzstrukturen haben, die nicht solche Eigentumsverhältnisse kennen, bei denen Zusammenleben anders funktioniert. Da kann es durchaus sein, dass es kein Recht auf Eigentum geben muss.
Die Erde ist eine Scheibe und bis zu ihrem Rand erschlossenes Land.
So wie andere Gesellschaften existieren, in denen Eigentumsrechte nicht zur freien Entfaltung notwendig sind, so gibt es auch Kulturen, in denen das Bedürfnis nach einem eigenen Zimmer anders ausgeprägt ist als bei uns.
Nach der Wiedervereinigung, also ganz, ganz kurz danach, da war ich ja noch junge Studentin und war in Ostdeutschland in irgendeinem Studentenwohnheim nur für ein paar Tage, weil ich auf einer Konferenz war. Und dort gab es nur 3 Bettzimmer. Und dann fand ich das natürlich 3 Bettzimmer, so kleine 3 Bettzimmer, so mit 2 anderen Studenten da irgendwie so eng zusammenzuleben und so. Und dann sagte mir ein ostdeutscher Student, der da war, nein, das wäre doch wunderbar und alleine im Zimmer, wie schrecklich. Und dann hätte jeder seine eigene Türklingel. Und das schon alleine, das wäre für ihn so eine Anonymität und so eine Art von ja, Einzelsein oder so. Da wäre das doch wunderbar, wenn man zu dritt zusammen im Zimmer wäre. Und da ist mir klar geworden, wie manche Selbstverständlichkeiten von uns doch eigentlich überhaupt keine Selbstverständlichkeiten sind.
Aber geht es überhaupt um Eigentum, wenn wir über das eigene Zimmer reden? Reicht es nicht, ein Zimmer zu besitzen? Man muss doch keine Eigentümerin sein. Die trainierte Ostbürgerin Silke Helfrich aus Jena erklärt den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum.
Besitz ist, ich kann das jetzt nicht zeigen, also ich sitze auf dem Stuhl. Das ist Besitz. Ja. Es ist das, was ich im Moment innehabe. Oder wir sind hier in meiner Mietwohnung. Das ist die, die ich besitze. Aber die Mietwohnung ist nicht mein Eigentum. Ich könnte sie nicht verkaufen. Das heißt, wenn ich etwas besitze, habe ich andere Nutzungsrechte, als wenn ich Eigentümer von etwas bin. Ich kann es zum Beispiel nicht verkaufen, ich kann es nicht abfackeln, ich kann verschiedene Dinge nicht tun. Und kann es auch nicht verschenken. Und deswegen würde ich jetzt sagen, gemeinsam nutzen statt alleine haben.
Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 903.
Das sollten wir, denke ich, zwischen 2 Formen von Eigentum unterscheiden.
Der Philosoph Matthias Kaufmann aus Halle ist mit der derzeitigen Rechtsauffassung zum Eigentum nicht zufrieden.
Einmal das, was zum Leben, zum Überleben notwendig ist. Und das brauchen Menschen ja offenkundig, um überhaupt glücklich werden zu können, denn sie brauchen es ja, um leben zu können. Es gibt eine 2. Form von Eigentum. Das bedeutet, dass man auch weit über das hinaus, was man unmittelbar zum Leben braucht, ja, sich etwas aneignen kann. Das kann ja dann, wie wir wissen, in die Milliarden gehen bei einigen unserer Mitmenschen. Und da scheint es doch eher zweifelhaft, dass man das wirklich braucht, um glücklich zu sein. Sonst könnten ja nur die Milliardäre glücklich sein.
Es ist so öd und so leer und so ungefähr das einzige Land, das ich kenne. Es ist so pieg und so fein und so ungemein. Wenig Zeit zwischen den Mahlzeiten, hier läuft großes Kino. Popcorn, einzelverpackt in Speiseeis Pralinen. Hier ist alles Sahne und immer nur Rosinen. Immer nur Rosinen. Das ist der Fluch des Schlaraffenlands. Das ist der Fluch des Schlaraffenlands. Man ist träge und immer matt und hängt wie die Lappen hier. Und die Raupe nimmer satt, voller Gier, so wie wir, ist unser Wappentier. Yeah.
erfolgreich hier reingefressen und sind jetzt aus der Pflicht. Es bleibt nur die ständige Sorge um das aktuelle Körpergewicht. Hier lebt jeder mit der schrecklichen Angst um die Steuerfreiheit seines Bausparerkapitals. Es ist die Qual der Wahl durch die Zahl der Möglichkeiten und das ist alles normal. Es ist der Fluch des Schlaraffenlands. Das ist der Fluch.
Wir wollen ja auch stolz auf etwas sein können. Wir wollen uns etwas erarbeitet haben können. Wir wollen zum Beispiel großzügig sein können. Wir wollen etwas mit anderen Leuten teilen können. Wir wollen auch, dass die uns dafür anerkennen, dass wir mit ihnen teilen. Zu all diesen Zwecken ist es durchaus hilfreich, wenn wir etwas haben, wenn wir etwas besitzen, wenn wir etwas zu eigen haben, das ja über das hinausgeht, was jetzt nun zum unmittelbaren, dringendsten Überleben notwendig ist. Eine andere Frage ist natürlich, inwieweit es auf diese Dinge so etwas wie ein unverzichtbares Recht gibt. Die Frage ist, wie wir dann damit umgehen, wenn wir sehen, dass jemand anders in Not ist, dass der möglicherweise nicht das hat, was er nur zum Leben braucht, und wie wir dann weitermachen mit dem, was wir uns erarbeitet, verdient, ererbt, gewonnen oder wie auch immer haben.
Die Bedürfnisse des einen schränken das Eigentumsrecht der anderen ein, so Kaufmanns Position. Auch für seine Basler Kollegin Barbara Schmitz sind Bedürfnisse sehr wichtig, um zu einer gerechten Verteilung der Güter und Lasten zu kommen.
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
Dieses Bedürfnisprinzip, also jedem nach seinen Bedürfnissen, der zweite Teil von Marx' Satz, ist ein ganz wichtiges Prinzip der Gerechtigkeit, das im Grunde auch immer wieder angewandt wird. Nur nicht unter dem Titel, weil uns das so unmittelbar einleuchtet, glaube ich, ist das uns eigentlich sehr präsent, wenn es um Gerechtigkeit geht. Denken Sie mal an die Gesundheitsversorgung. Die ganze Gesundheitsversorgung, also sollte zumindest danach funktionieren und in weiten Teilen tut sie das ja auch. Da wird nach Bedürfnissen behandelt, es werden Ressourcen genau nach Bedürfnissen verteilt.
Und es wird je nach Leistungsfähigkeit unterschiedlich viel eingezahlt in die Krankenkasse. Funktioniert das nur bei der Gesundheitsversorgung? Nein, es gibt Gemeinschaften, sogenannte Kommunen, die machen den alten Satz von Marx zur Maxime ihrer gemeinsamen Ökonomie.
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
Eine solche Kommune liegt östlich von Kassel in dem Dorf Niederkaufungen. Wenn man den Speisesaal zur Essenszeit betritt, dann sitzen hier nicht alle an einem langen Tisch wie eine große Familie, vielmehr sieht man kleine Gruppen an separaten Tischen. Jeder bedient sich selbst an einem Buffet. Das Ganze wirkt eher wie in einem alternativ rustikalen Restaurant.
Also hier hat jede Person ein eigenes Zimmer und jede Person soll die Möglichkeit haben zu Erwerbsarbeit. Jede Person soll die Möglichkeit haben und auch die Pflicht haben zu Reproduktionsarbeit, was Kochen, Kinder versorgen, sauber machen damit zu tun hat. Und jede Person hat ein eigenes Zimmer. Und dann können sich natürlich Pärchen irgendwie überlegen, wie sie die Zimmer gemeinsam nutzen oder nicht gemeinsam nutzen. Aber jede Person hat für sich erstmal den Anspruch auf ein Zimmer und das ist erstmal was Gutes, sagt aber jetzt nicht, dass Privateigentum an sich irgendwie was Gutes oder Schlechtes ist. Das würde ich damit nicht zusammenbringen.
Es geht den Kommunarden also nicht um die Abschaffung des Privateigentums, aber um eine gemeinsame Ökonomie. Alle bringen ihr gesamtes Geld, Ererbtes wie Erarbeitetes, in eine gemeinsame Kasse ein. Und daraus nehmen sich die Kommunarden nach ihren Bedürfnissen. Beträge über 150 Euro müssen vorher an der Pinnwand veröffentlicht werden. Aber darüber werde nicht diskutiert, erklärt Jona Königes, einer der Kommunarden.
Weil es eben genau darum geht, dass die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es gerecht ist, wenn alle dieselben Zugriffsmöglichkeiten auf die vorhandenen Ressourcen haben. Ein Beispiel ist die Kleiderkammer. Wir haben eine Kleiderkammer hier, kriegen wir sehr viele Spenden von außerhalb und der Umgang mit der Kleiderkammer ist total unterschiedlich. Es gibt die eine Gruppe von Leuten, die sagt, alle 3-4 Monate schicken wir 6, 8, 10 Plastikbeutel voll nach Rumänien, weil wir viel zu viel haben. Ich weiß überhaupt nicht, warum sich Leute überhaupt was kaufen. Das reicht völlig, was da drin ist. Der nächste Schritt ist, sie sagen Leute, weißt du was, ich arbeite im Tagungshaus in der Tagespflege, ich habe Öffentlichkeitskontakt und so, ich will nicht in den letzten Lumpen rumlaufen für meine Arbeit, da brauche ich irgendwie gute Klamotten, da gehe ich zu C&A oder sonst wohin, im Sonderangebot oder im Sommerschlussverkauf, da kaufe ich meine Sachen, die sind billig und das ist okay und das andere nutze ich mit. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sagt, ey, was da in der Kleiderkammer ist, da ist so viel Baumwolle mit Chemie drin, da sind Plastiksachen drin und so, das will ich alles überhaupt nicht haben. Ich will ökologisch korrekte Baumwolle tragen und da kostet der Pulli nur mal 250 Euro, da kann ich nichts dran ändern und das ist mein Bedürfnis. Und alle diese Bedürfnisse stehen alle nebeneinander und werden hier auch gelebt und das ist so akzeptiert.
Das Gegenteil zum einfachen Leben ist das zerfaserte Leben, das sich in Gütern und Erlebnissen verzettelt.
So steht es auf einem Plakat im Gästehaus der Kommune. Unter der Überschrift »Gut leben statt viel haben« sind einige Grundsätze des Kommunenlebens aufgelistet.
Zeitwohlstand statt Güterwohlstand.
Hier leben Menschen, die anders arbeiten und leben wollen. Sei es in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Kommune, sei es außerhalb. Sinnvolles Tun statt viel Geld verdienen.
Sicherlich gibt es da immer Leute, die auch mal Frust haben und denken, meine Güte, der hat ja schon 3 ökologische Pullis, muss jetzt noch einen 4. kaufen, weil er irgendwie die Farbe noch nicht hat oder so. Ne? Und dann wird auch gefrotzelt und gemacht und getan. Aber man weiß letztendlich auch nicht, das, was die Leute anhaben, ist ihnen das geschenkt worden? Ist das irgendwo abgefallen? Haben die sich das tatsächlich gekauft? War es ein Sonderangebot, was total billig ist oder so? Da müsste ich mich ja mit allen 60 Leuten ständig irgendwie abgleichen, um zu wissen, was tatsächlich ihr Konsumverhalten ist. Und da habe ich gar keine Lust zu, da habe ich irgendwie Vertrauen zu, dass die das Projekt und sich und mich im Blick haben und dann ist es in Ordnung.
Wilde Gewächse und offene Fenster, wir erfinden mühelos die Welt von vorne ohne alte Gespenster, wächst sie um uns neu und groß, mit Rätseln zum Raten, warme Haut in der Sonne, alles geschenkt von jedem mehr als genug. Vertrauen und Vorsicht, Auge um Auge, nenn die Währung, die zählt, es ist immer Betrug. Ein schlafender Atem und der Wind, der draußen weht. Ich lieg da und lausch, es ist ein sehr schönes Spiel und ich weiß, wie es geht. Es gibt nichts im Tausch.
Darum geht es halt nicht, dass die Leute sich in ihrer Unterschiedlichkeit kennenlernen und lieben lernen halt nicht und akzeptieren können und gemeinsam hier für eine Sache stehen, zusammen leben, zusammen arbeiten. Es gibt Leute, die geben 10-mal so viel aus wie andere und das ist akzeptiert so.
Liebe und Vertrauen als Ziele des gemeinsamen Lebens. Aber ist das auch gerecht, wenn die einen viel für die Kasse erarbeiten, die anderen wenig? Und alle die gleichen Zugriffsrechte haben?
Warum soll es ungerecht sein? Das ist die älteste Definition von Gerechtigkeit. Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln. Das ist Aristoteles. Ja, und genau mit diesem Mechanismus kritisiert der Karl Marx übrigens das Gotha-Programm der Sozialdemokratie, dass jedem das Gleiche zuspricht. Weil er sagt, stellt euch vor, der eine ist meinetwegen krank und der braucht mehr. Ist es denn wirklich gerecht, dem gleich viel zu geben wie dem anderen? Oder jemand, der etwa im Rollstuhl fährt, das ist ja heute das, was wir annehmen, wofür wir aber lange gebraucht haben, bis wir das durchsetzen können, der hat einen Anspruch, dass er in ein öffentliches Gebäude reinkommt. Auch wenn der Zugang, den wir für den schaffen, sehr viel teurer ist als die normale Treppe.
Dann schließe ich die Augen und schlafe und die Welt verschwindet. Es gibt nichts im Tausch. Die Sonne bescheint den Mond. Es gibt nichts im Tausch. Große Fischschwärme ziehen durchs Meer. Es gibt nichts im Tausch. Es wird Sommer und Herbst und ein Kuss für ein Lächeln, ein Wort für ein Wort. Blumen, Sekt und Dynamit. Wir horten die Schätze in kalten Kammern und feilschen um den Unterschied. Kondenslichtstreifen vor dem Mond teilen die Nacht und mitten im Schweigen sitz ich und lausch. Manchmal sieht es so aus, doch dann trügt nur der Schein. Ich weiß, es gibt nichts im Tausch. Und was wird aus uns, wenn nicht? Und irgendwann endet der Rausch. Dann bleibt alles beim Alten, man kann eh nichts behalten. Man gibt weiter und es gibt nichts im Tausch. Es gibt nichts im Tausch.
Aber es gibt noch Privates in der Kommune Niederkaufungen. Sachen, die zwar aus der gemeinsamen Kasse bezahlt werden, die aber Einzelnen gehören. Für ihren neuen E-Bass hat die 17-jährige Hasal freilich nicht nur Geld aus der gemeinsamen Kasse bekommen, sondern auch noch etwas von der Verwandtschaft außerhalb der Kommune zusammengeschnorrt, wie sie sagt. Der E-Bass kommt nicht ins gemeinsame Musikzimmer.
Nein, mein E-Bass steht da nicht, der steht bei mir im Zimmer. Der hat auch echt Schweinegeld gekostet. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch ganz für mich haben möchte. Also mein Bass oder mein Snowboard, das sind zwei Sachen, die möchte ich nicht teilen. Da bin ich ganz eigen.
Darf sie sein in der Kommune? Eingeschränkt fühlt sie sich dort nicht. Im Gegenteil.
Es gibt halt immer wieder so Sachen, wo ich dann denke, das ist echt außergewöhnlich toll. Zum Beispiel, wenn ich irgendeine Idee habe, was ich gern machen möchte, irgendwas bauen oder nähen oder... Es gibt hier alles. Also wir haben eine Holzwerkstatt, eine Kleiderkammer, wir haben Utensilien, wenn wir eine Party machen wollen, haben wir eine Nebelmaschine oder Discolichter. Und es ist halt alles so, alles ist alles da.
Gemeinsam nutzen statt allein besitzen.
Steht auf dem Plakat im Gästehaus. In der Tat bietet das große Hofgelände, wo 80 Menschen wohnen und diverse eigene Betriebe arbeiten, eine Fülle von Möglichkeiten.
Gemeinsam nutzen statt alleine haben.
Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 903.
Gemeinsamer Besitz ja, individuelles Eigentum zurückfahren.
Ist das Motto von Silke Helfrich. Sie ist freiberufliche Commons-Aktivistin. Commons ist Englisch und bedeutet zu Deutsch Gemeingüter oder Allmende. Etwas, das viele nutzen können. Das funktioniere auch außerhalb von Kommunen, ist Helfrich überzeugt. Zum Beispiel beim Carsharing oder beim Couchsurfing. Neudeutsch für per Internet organisierte Gastfreundschaft für billiges Reisen. In diesem Sinne hat Silke Helfrich mit vielen anderen ein Buch über Commons geschrieben. Veröffentlicht bei einem Verlag und zugleich als kostenloser Download erhältlich.
Und da ist für mich die zentrale Frage und überhaupt eigentlich eine prinzipielle Frage in meiner Arbeit ist, wie kann ich die Frage meines Einkommens, also wie ich das Geld und meine Brötchen verdiene, abkoppeln von der Idee, dass ich anderen Zugang verwehren muss. Also ich möchte die Frage, wo bekomme ich mein Honorar her, dann eben konkret mit dem Verlag oder mit der Stiftung oder mit anderen Akteuren, die mich unterstützen oder vielleicht auch über ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt lösen. Aber nicht sagen, nur wenn ich eine Zugangsschranke einbaue, die entweder heißt, ihr müsst viel Geld bezahlen oder die heißt, ihr dürft nichts runterladen. Daran kopple ich mein Einkommensmodell.
Entscheidend sei nicht so sehr die juristische Eigentumsform, sondern die Frage, wie der Zugang zu einem Gut so geregelt werde, dass möglichst viele davon Nutzen haben.
Die Erde ist eine Scheibe und bis zu ihrem Rand erschlossenes Land.
Leider aber ist die Welt längst schon aufgeteilt an Eigentümer, die andere oft von der Nutzung ausschließen, seien es private oder staatliche Eigentümer.
Und dieses Trennen der Menschen von den Entscheidungsmöglichkeiten über ihre Lebensverhältnisse, das ist der eigentliche Knackpunkt, um den es bei den Einhegungen der Gemeingüter geht, den sogenannten Enclosures. Und das hat es eben in der DDR massiv gegeben. Das war das Problem. Auf der einen Seite regiert das Geld und derjenige entscheidet, der Zugang hat. Das haben wir nämlich nach der Wende erlebt. Also mit dieser Sanierung ostdeutscher Innenstädte ist ja eine massive Enteignung einhergegangen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also die Besitzer dieser Villen, die Sie hier rundherum sehen, sind im Wesentlichen aus Westdeutschland. Und das erst seit wenigen Jahren.
Aus dem Wohnzimmerfenster von Silke Helfrichs Mietwohnung im Westen Jenas sieht man auf einen Hügelkamm mit sehr schön sanierten alten Villen.
Also auf der einen Seite regiert das Geld, Zugang hat und Entscheidungsrechte hat, wer das Geld hat. Und auf der anderen Seite hat das eben der Staat entschieden. Und die Community da drin, die Menschen selbst, die Sachen wirklich brauchen, die Wohnungen, in denen sie leben, die Stadtteile, in denen sie sich eigentlich wohlfühlen wollen, die haben in beiden Fällen im Grunde keine Mitsprache mehr. Und das wieder in den Mittelpunkt zu holen, das meint jenseits von Markt und Staat, können wir wieder dafür sorgen, dass wir die Identifikation, die Bindung, die Beziehung zwischen Leuten stärken, die Dinge gemeinsam nutzen müssen. So dass die sich verantwortlich fühlen, aber eben auch die Ressourcen in die Hand kriegen, die Verhältnisse vor Ort zu ändern.
Es geht also nicht mehr um das eigene Zimmer als Rückzugsort, als das kleine eigene in einer längst schon aufgeteilten Welt. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, sondern um die ganze Bäckerei, damit möglichst viele ihre Bedürfnisse stillen können.
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
Können wir uns, schaffen wir es als Gesellschaft, uns auf den Gedanken einzulassen? Ich will fast mal sagen, das hat was Lutheranisches, ja? Das Gottesgnadentum. Zu sagen, weil wir Mensch sind, hat Gott uns gern. Weil wir Mensch sind, steht uns zu, was wir zum Leben brauchen. Und nicht nur wer arbeitet, darf auch essen. Wenn wir uns zu dieser Haltung durchringen können, dass Menschsein an sich bedeutet, dass wir teilhaben an den Ressourcen dieser Erde, die uns geschenkt worden sind. Und dann versuchen wir, diese Ressourcen dieser Erde so gemeinschaftlich zu verwalten, dass wir es nicht abhängig machen von der Leistung des Einzelnen und dem Geldeinkommen des Einzelnen. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Denn da geht es um die Frage, wie verhalten wir uns zu dem anderen und wie können wir auch dafür sorgen, dass alle mitkommen und niemand ausgeschlossen wird.
Eine christliche Vision?
Ich bin Atheistin.
Ich erkläre meine Steuer und sie erklärt sich mir nicht. In Brüssel sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht. Ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und die Welt ist was Gemachtes. Und du machst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes.